Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in St. Ursula, mitten im Zentrum Erfurts. Freut mich, dass Sie sich für das Thema christliches Unternehmen ohne Christen interessieren. Also es geht vor allem um die Frage christlicher Unternehmenskultur in Zeiten oder in Umgebungen, die eigentlich in dem Sinn nicht christlich geprägt sind. Geht das überhaupt? Weil mancher Bischof hat schon mir so gesagt, ja, sind Sie denn überhaupt noch Caritas, wenn bei Ihnen keine Christen mehr arbeiten? Kann das sein? Und ich bin überzeugt, dass wir als Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth hier in Erfurt eine relativ überzeugende Antwort gefunden haben, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ja, zunächst möchte ich Ihnen mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gundekar Fürsich. Gundekar, ein seltener Name, war mal 1057 bis 75 Bischof in Eichstätt. Da komme ich auch her, aus Bayern. Man hört es ein bisschen, ich bin kein Thüringer. Bin aber schon seit 10 Jahren hier bei der Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth als Geschäftsführer. Bin eigentlich von der Ausbildung Religionspädagoge, habe dann ein paar Jahre in der Gemeinde Nürnberg gearbeitet, dann ein paar Jahre bei der Caritas schon im ambulanten Bereich in Bayern, dann 10 Jahre beim Orden, war ich in ganz Süddeutschland und Österreich unterwegs, vor allem für Krankenhausentwicklung zuständig und jetzt seit 10 Jahren hier in Erfurt, wieder im Bereich Altenhilfe. Unser Büro ist gleich da drüben, das ist das große Gebäude, das Sie da sehen, das betreiben wir, es sind 60 Wohnungen, ist eine Tagespflege, ist auch unsere Geschäftsstelle, also gleich nebenan. Genau, und ich bin eigentlich schon immer mit dem Thema christliches Profil beschäftigt, weil es mich einfach schon immer interessiert hat, weil wie ich angefangen habe zum Beispiel bei der Caritas, musste man in Bayern noch kirchlich verheiratet sein, um überhaupt anfangen zu können. Und jetzt erlebe ich es hier in Erfurt, dass wir nach Konfession gar nicht fragen, wenn wir jemanden einstellen. Also so ist die Entwicklung. Und auch im Orden war es so, dass der Orden damals noch, wie ich angefangen habe, der größte deutsche Frauenorden war mit über 2000 Schwestern. Und in den 10 Jahren, wo ich da bin, ist es auf 900 reduziert hat. Und damals schon immer die Frage war, wie leben die Einrichtungen nachher, wenn keine Ordensschwestern mehr da sind? Also wie kann das Profil gehalten werden? Und ich hatte damals auch ein Masterstudium und da habe ich meine Masterarbeit auch über das Thema Ethik, Unternehmenskultur geschrieben, weil das einfach ein Thema ist, das mich beschäftigt. Und jetzt hier seit 10 Jahren kann ich in Erfurt das voll ausleben sozusagen. Ich möchte heute keinen wissenschaftlichen Vortrag halten über Unternehmensethik, könnte ich auch, aber das ist, glaube ich, heute nicht der Sinn, sondern ich möchte einfach Ihnen erzählen, wie wir als Caritas, als CTE, Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth, hier versuchen, mit mehrheitlich Nichtchristen, dieses christliche Profil zu bilden und zu entwickeln. Ich glaube einfach an verschiedenen praktischen Beispielen. Ja, zunächst möchte ich uns einmal vorstellen, wer sind wir? Die Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth ist ein Träger in der Altenhilfe in Thüringen. Ich bin zuständig für den Diaspora-Bereich des Bistums. Sie wissen ja, das Bistum Erfurt ist ein bisschen geteilt in das Eichsfeld und in den Rest, sage ich immer. Und im Eichsfeld gibt es eine eigene Geschäftsführerin, Kollegin, die 5 Einrichtungen betreibt. Und ich bin für den Diaspora-Teil zuständig. Die CDE hat zurzeit so einen Umsatz von, ja, inzwischen sind es 50 Millionen, werden wir dieses Jahr abschließen. Wir haben ungefähr 900 Mitarbeitende in 7 Standorten. Von Bad Erfurt, Weimar, Nordhausen, Eisenach, Rudolstadt, Bad Langensalza, Hildburghausen, also ganz von Norden bis Süden, Nordhausen als nördlichste Einrichtung, Hildburghausen als südlichste Einrichtung. Insgesamt 22 Einrichtungen, Sie können selber lesen, stationäre Einrichtungen, Tagespflegen, Pflegedienste, Wohngemeinschaften. Also wir sind ganz breit aufgestellt, das ist auch unsere Strategie, dass wir sagen, wir wollen eigentlich für den Menschen im Alter ein umfassendes Angebot bieten. Beim Träger, wo ich vorher war, beim Orden, wir hatten nur stationäre Einrichtungen, also wir verfolgen hier eine andere Strategie, die wir haben. Genau. Mal ein paar Zahlen und Fakten. Also von den 900 Mitarbeitern, die wir knapp haben, sind 175 katholische Mitarbeitende, also 19%. Also da liegen wir über den Schnitt. Das sind also beim Durchschnitt sind ja in Erfurt 7% katholisch. Also wir haben 19%, das ist schon mal gut. 54% der Leitungskräfte sind christlich, also nicht katholisch, sondern christlich, also knapp die Hälfte, also ein bisschen über die Hälfte noch. Wir haben insgesamt 26% christliche Mitarbeitende, also alle Konfessionen zusammengerechnet. Und bei uns in der Geschäftsstelle habe ich 18 Mitarbeitende, davon sind 10 christlich, also auch ungefähr die Hälfte. Also mein Assistent zum Beispiel ist nicht getauft und trotzdem finde ich ihn einen überzeugten Caritas-Mitarbeiter. Also das ist so, wie es ist, genau. Und 59 evangelische Mitarbeitende haben wir noch. Das sind die Zahlen vom letzten Jahr, aber da hat sich nicht viel geändert. Also Sie sehen, insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet und gut rechnet, haben wir vielleicht ein Viertel noch christliche Mitarbeitende unter uns. Und wir haben inzwischen auch Einrichtungen, wo wir nur noch einen Christen haben in Weimar, in einer Einrichtung, und wo auch Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen nicht konfessionell geprägt sind, sage ich jetzt einfach mal so. Die Situation, wie ich angefangen habe vor 10 Jahren, war noch ein bisschen anders, aber natürlich auch durch die Ausweitung der Angebote, durch neue Angebote, durch den neuen Bedarf auch auf Mitarbeitenden. Wir haben in den 10 Jahren fast 350 Mitarbeitende hinzugewonnen, war natürlich auch der Bedarf größer und damit hat sich auch das Verhältnis nochmal geändert. Ist für viele, sage ich immer, aus dem Westen in der Form nicht vorstellbar. Wenn ich mit den Kollegen in Köln diskutiere, dann machen die große Augen, da ist es immer noch anders. Die haben jetzt andere Probleme, die haben riesen Austrittswellen und müssen mit dem umgehen. Also da ist es nochmal anders. Oder in Bayern, wo ich vorher war, war es ja auch nochmal ganz anders. Aber letztlich, sage ich jetzt einfach mal, werden die Diözesen im Westen und im Süden vor allem ähnliche Themen haben. Und ich glaube, das ist gut, vom Osten zu lernen, glaube ich so. Also ich glaube, die Erfahrungen, die wir haben, können für alle, die gerade in dem Prozess sind, sehr hilfreich sein. Genau. Es hat sich ja viel getan in der katholischen Kirche, muss man ja erfreulicherweise sagen. Es gibt die neue Grundordnung, wo wir auch ja die Lebenssituation der einzelnen Mitarbeitenden nicht mehr so stark in den Blick nehmen. Aber dafür hat sich der Fokus verändert. Nicht mehr sozusagen das Leben des Einzelnen ist so entscheidend, ob er geschieden ist oder nicht und ob er homosexuell ist oder andere Dinge, die sind nicht mehr so relevant. Aber dafür ist es relevant, dass wir eben, dass es stärker auf die Einrichtung ankommt. Also die Grundordnung schreibt eigentlich eindeutig vor, dass die Einrichtungen zur Stärkung des kirchlichen Charakters beitragen müssen und dass diese Aufgabe vor allem dem Dienstgeber zukommt. Also der Dienstgeber hat die Verpflichtung, ein christliches Milieu zu schaffen, einen christlichen Geist zu schaffen, da eben entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Was auch festgeschrieben ist, dass eben in Abschnitt 4, dass es um einen dynamischen oder permanenten dynamischen Prozess geht, der fortführend weiterzuentwickeln ist und zu schärfen. Also ich glaube, die Erfahrung habe ich auch und ich bin dankbar, dass das da so drin steht, weil ein Leitbild an der Wand nützt gar nichts. Ne? Und gute Sonntagspredigten, ich habe das früher bei der Caritas immer erlebt, hat der Caritas-Direktor immer Gottesdienst gehalten und dann hat er uns wieder ermutigt, doch alle fromm zu bleiben. Und dann aber das allein hilft wenig, sondern es geht darum, wie gesagt, Unternehmenskultur zu prägen und vor allem auch Sprache zu prägen in einer Form, die ein wenig dieses kirchliche Binnenmilieu verlässt. Ich glaube, das ist die große Kunst dabei. Wir haben wunderschöne Worte im kirchlichen Umfeld, auch aus der Bibel, wenn ich nur so ein Wort wie Barmherzigkeit nehme oder Gnade oder irgendwas. Aber gehen Sie ja mal raus und fragen Sie jemand, was ist Gnade oder was ist Barmherzigkeit? Da werden Sie entsprechende Antworten finden. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema von sprachlicher Übersetzung und Kulturbildung. Genau. Wie gesagt, wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, zu schauen, was heißt denn heute christliches Unternehmen, weil wir brauchen ja auch eine Rechtfertigung letztlich, weil die Frage ist ja auch, warum macht Caritas Altenhilfe oder Krankenhaus? Na, können das nicht andere besser? Wenn ich die Corian-Gruppe anschaue hier in Deutschland mit 28.000 Betten oder große Krankenhausträger, mit denen wir früher oft in Konkurrenz waren, die haben das nicht schlechter gemacht wie wir. Na, also da ist der Mensch auch gesund rausgekommen in der Regel, hat sich auch gut versorgt gefühlt. Ja, gibt's da eine Rechtfertigung, dass Kirche überhaupt noch im sozialen Bereich tätig ist? Na, also, und ich glaube, ich sage immer zu meinen Mitarbeitenden, diese Frage müssen wir jeden Tag neu beantworten. Das ist einen Grund gibt, warum wir das tun, was wir tun. Und das möchte ich Ihnen einfach kurz vorstellen, wie wir so diesen Weg gehen. Zunächst geht es ja um Haltung. Und Haltung, sagt man ja, ist das am schwerst zu generierende. Haltung ist das Ende einer Entwicklung und nicht der Anfang einer Entwicklung. Und wie es hier so schön heißt, entsteht Haltung durch positive oder negative Erfahrungen und Situationen. Und das ist ja genau das, was Kirche zurzeit erlebt. Die Menschen erleben Situationen, wo sie sich, die sie befremdlich finden, wo sie denken, so kann es nicht sein und ziehen sich zurück. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, man muss, wenn man Haltung verändern will, muss man Situationen schaffen, muss man Erlebnisse schaffen. Die Menschen müssen zu uns kommen und erleben, dass es hier anders ist. Ganz konkret, an ganz konkreten Beispielen müssen sie merken, oh, nicht schlecht, sagt der Franke, das ist froh, das ist das höchste Lob, aber also hier ist doch ein bisschen was anders. Und das ist so die Aufgabe auch von Unternehmen oder von für uns jetzt, diese Erlebnisse zu schaffen mit Mitarbeitenden. Mitarbeitenden klarzumachen, nee, bei uns ist es anders. Und das heißt natürlich auch viel im Gespräch zu sein mit den Mitarbeitenden. Warum ist es anders? Warum haben wir die Meinung? Allein das Thema assistierter Suizid ist uns ja in der Altenpflege jetzt stark beschäftigt. Ne? Ist bei uns ein Riesendiskussionsthema. Weil das Thema christlicher Menschenbild, meine Mitarbeiter wissen nicht, was das christliche Menschenbild ist. Und da nützt es auch noch die schönste theologische Begründung nichts. Ne? Und warum haben wir gewisse Haltungen? Was ist uns wichtig? Und wie machen wir das Ganze erfahrbar? Das Zweite ist, Haltung und Werte. Die Werte, die ich habe, leite ich aus meiner Haltung ab. Also nicht umgekehrt, ich vermittle Werte und dann entwickelt sich eine Haltung, das zum Teil auch, aber eigentlich ist sozusagen meine Haltung die Grundlage für mein Werteverständnis, was ich letztlich dann nach außen auch sichtbar mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Zusammenhang immer wieder zu sehen und zu sagen, die Werte, die uns wichtig sind, die wir in der Einrichtung leben, sind Ergebnis eines Prozesses, ja, und keine Statements von Leitbildern oder von irgendwelchen Dingen. Und das heißt auch natürlich ständiges Hinterfragen, ständiges auch Nachdenken, wie man es anders, wie man es besser machen kann und eben nicht als fertiges Produkt zu sehen, sondern immer als Entwicklung. Letztlich geht es um ein paar grundlegende Fragestellungen, die sich einfach wir als Caritas und die wir uns stellen müssen. Die heißt einmal, woher kommen wir? Warum tun wir das, was wir tun? Habe ich vorher schon gesagt, diese Rechtfertigung, die letztlich. Wofür stehen wir? Und dann eine ganz wichtige Frage natürlich bei uns auch, was erwarten wir von dir? Dass ein Mitarbeiter, ich sage immer, wenn ein Mitarbeiter bei uns anfängt, muss er wissen, in welchem Spiel wir uns befinden. Ich sage immer, es ist wie ein Fußballspiel. Ich muss die Regeln kennen. Und die müssen auch klar sein. Auch die Mitarbeiter muss klar sein, das sind unsere Regeln, nach denen spielen wir hier. Und du kannst entscheiden für dich, willst du mitspielen oder gehst du lieber zu einem anderen Träger, was ja genauso gerechtfertigt ist, weil du das Gefühl hast, die spielen anders oder es entspricht mir mehr. Ne? Und dann die letzte Frage eben, was prägt unseren Alltag? Und das ist ja so die mit am schwersten zu beantwortende Frage. Wie versuchen wir das Ganze jetzt anzugehen? Der grundlegende Prozess, den wir hatten, war eigentlich unser Leitbildprozess. Sie kennen ja viele Leitbilder, die oft seitenweise da mit guten und schönen Inhalten gefüllt sind. Wir haben in einem sehr langen Prozess versucht, ein Leitbild zu entwickeln, das ganz schmal ist und letztlich nur aus ein paar Sätzen besteht, weil letztlich kann man nie alles sagen und wir wollten auch keine Selbstverständlichkeiten ausdrücken. Weil das alle nett zueinander sind, das ist für mich eine humanistische Selbstverständlichkeit. Das muss ich jetzt nicht in einem Leitbild noch dazu schreiben. Genau. Und die erste Frage ist, warum tun wir das, was wir tun? Das ist ja für uns die Frage. Wir haben in Thüringen eine wunderschöne Antwort auf diese Frage und das ist die heilige Elisabeth. Ich denke, die ist hier Christen und Nicht-Christinnen sehr präsent in Thüringen und ist ja auch unser Namensgeberin. Und darum steht eben auch hier im Sinne der heiligen Elisabeth, wird die Liebe Christi zu den Menschen in unserem täglichen Handeln verwirklicht. Also wir haben die heilige Elisabeth, die uns wirklich ein großes Vorbild ist, die gelebt hat, an der man was festmachen kann. Wenn man nach Eisenach fährt, da habe ich auch ein Haus, das mit wunderschönem Blick auf die Wartburg. Also das ist einfach klar, die Frau gab's. Das ist einfach ein persönliches Erlebnis. Ich war das die 10 Jahre, wo ich beim Orden war. Wir hatten die Ordensgründerin und ich finde es ganz wichtig, dass man einfach auch für Mitarbeitende Beispiele hat. Auf diesem Weg befinden wir uns, auf diesem Weg der heiligen Elisabeth. In dieser Nachfolge sind wir tätig. Bei uns geht es um Liebe, um Zuwendung, Christi oder Jesu und vor allem, es geht ums tägliche Handeln. Das ist unser Job, zu schauen, dass wir täglich versuchen, das, was uns die heilige Elisabeth vorgelebt hat, zu tun. In allen Dingen, die wir so machen oder auch nicht machen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz klar. Und ich glaube, mit dem kann man auch gut leben. Und darum haben wir auch, wie ich gekommen bin vor 10 Jahren, die heilige Elisabeth, hier sieht man sie, mit ins Logo reingenommen. Also wir hatten vorher nur das Caritas-Logo, das Flammenkreuz und haben gesagt, nee, wir wollen ein eigenes Logo entwickeln, eben die heilige Elisabeth mit dem Rosenwunder. Das ist zum Beispiel im Garten von der Einrichtung, die wir in Eisenach haben, wird erzählt, dass dort das Rosenwunder stattgefunden hat. Also da gibt es auch einen Bezug dazu. Und genau, und haben dieses Bild ergänzt, weil es einfach wichtig war, diese Frau auch bei uns auf unserem Logo, auf dem, was wir tun, einfach auch sichtbar zu machen. Dann, zweite Frage, wofür stehen wir? Wir haben letztlich die Frage, wofür stehen wir, in 3 Worte gefasst, die ganz simpel sind. Das heißt einmal persönlich, lebensnah und wertvoll. Und ich glaube, Schwester Siglinde, Sie können mir vielleicht zustimmen, Schwester Siglinde ist bei mir beschäftigt, dass, glaube ich, schon der Großteil der Mitarbeitenden diese 3 Worte kennt. Also, dass die mit dem was anfangen können, dass die wissen, okay, persönlich, lebensnah, wertvoll, das sind unsere 3 Prinzipien, nach denen wir handeln wollen. Persönlich heißt bei uns einfach, unsere Leidenschaft ist der Mensch. Wer mich kennt, weiß, dass das Wort Leidenschaft wohl eins meiner Lieblingsworte ist, weil ich einfach denke, man kann den Job in der Pflege oder auch als Geschäftsführer nicht machen, wenn man nicht leidenschaftlich unterwegs ist. Das heißt, wenn man sich nicht ganz auch reingibt. Auf der anderen Seite steht bei Leidenschaft auch das Thema Leiden. Wir sind Menschen, wir haben es mit alten Menschen zu tun, die haben ihre Biografien, auch manchmal meine Eigenheiten, ich habe auch meine Eigenheiten. Und so ist nicht immer alles positiv, wie wir zusammenleben, sondern wir leiden auch untereinander. Wir leiden an Strukturen, an politischen Strukturen. Wir leiden an Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Ich sage nur medizinischer Dienst. Wir leiden an vielen Dingen. Und ich glaube, das wird auch bei uns so offen kommuniziert, dass es eben Schmerz und Leid bei uns oft in den Einrichtungen ganz nah beieinander liegt. Und jeder Mensch liegt uns am Herzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir sind hier in Thüringen nicht nur für Christen da oder für Katholiken, sondern wir sind für alle da. Jeder Mensch, egal welcher Hautfarbe, welcher Orientierung, egal wer da ist, jeder Mensch liegt uns am Herzen. Und das ist ja nicht einfach, immer auch zu vermitteln. Also ich habe auch eine Einrichtung in Südthüringen, in Hildburghausen. Wenn Sie das Wahlergebnis vom letzten Woche da anschauen, da wird es dann manchmal schon ein bisschen schummrig und denkt man, wie soll das sein? Und da ist es immer wieder wichtig, auch in der Diskussion mit Mitarbeitenden, das fängt an, auch bei ausländischen Mitarbeitenden. Na, nehme ich den an? Also ist der Kollege ist jetzt schwarz, ist farbig oder irgendwie? Also das ist nicht so einfach und auch bei Bewohnerinnen und bei Bewohnern oft nicht. Also da muss man schon auch mit Widerstand rechnen und das ist uns einfach wichtig, dass einfach jeder für uns wichtig ist. Das zweite, lebensnah. Wir haben es ja mit Menschen zu tun, die eine lange Geschichte hinter sich haben, die viel erlebt haben, Kriegsgeneration. Ich weiß noch beim ersten Mal, wie ich, da war ich damals junger Geschäftsführer, wir hatten damals die erste Tagespflege in Deutschland gegründet mit Bundesmitteln und dann kam ich da rein und dann war gemischt, ein bisschen dement, nicht gemischt und dann war zum Beispiel einer da, der früher bei der SS war und der tat sich mit diesen dementen Mitarbeitenden ganz schwierig oder so und die, aber die Geschichte muss man ernst nehmen, ne? Durch seine eigene Demenz war das einfach, dann kam das immer stärker raus und das sind einfach so Schicksale, mit denen muss man umgehen. Wir haben hier in Thüringen andere Schicksale und lange Lebenserfahrung, Verluste vielleicht von Kindern oder irgendwelchen Dingen, die Menschen prägen und da, ich glaube, da ist es wichtig, die einfach diese Geschichten ernst zu nehmen und die Menschen dann auch ernst zu nehmen. Und ich sage auch immer, es heißt ja da, wir wirken, wo Menschen in körperlich, geistigen und seelischen Anliegen unterstützt werden möchten. Und das sage ich meinen Mitarbeitenden auch immer beim Einführungstag. Pflege ist was extrem Intimes. Weil jeder möchte gerne selber das tun, was er sich selber waschen oder pflegen. Ne? Keiner will das gern gemacht haben, wenn sie mal schon einen Arm gebrochen haben und oder irgendwas und wissen, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Das ist nicht unbedingt eine positive Erfahrung. Und das heißt, es ist jeden Tag eine Grenzüberschreitung. Jeden Tag als Pflegerin und Pfleger überschreite ich diese persönliche Grenze, wenn ich den anderen wasche oder ihn oder irgendwas mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das darf keine Routine werden zum Beispiel. Ne? Das darf nicht selbstverständlich werden. Auch in der Ansprache zum Beispiel, ob ich sie sage oder du. Ich habe mal, war ich mal die erste Woche hier in der Einrichtung in Weimar und dann sagt der Mitarbeiter zu einem Bewohner, geh mal da rein. So. Und das habe ich dann auch aufgegriffen und gesagt, sowas dann tun gibt's bei uns nicht. A, bestimmen wir nicht, wo jemand hingeht oder nicht hingeht. Das ist ein freier Wille. Und B, nicht in diesem Ton. Also ich kann jemanden bitten, irgendwo hinzugehen oder nicht. Und das ist ja auch in der Pflege, gibt es ja so Untugenden, das viele Geduze, das viele und so weiter, also mein Schätzchen und so. Also es gibt ja auch vieles, was die Entwicklungen sehe ich ein bisschen kritisch. Also ich denke, wir brauchen auch zu den Dingen einen professionellen Abstand. Und da sind wir schon beim dritten, wertvoll. Also wir sind einfach ein werteorientiertes Unternehmen und sind Werte wichtig. Und der erste Wert, der uns wichtig ist, ist einfach, wir sind Profis. Wir handeln professionell. Wir wissen, was wir tun und warum es wir tun, ganz einfach. Und das ist ja in der Pflege nicht selbstverständlich. Die Politik will ja zurzeit wieder ganz stark Laienpflege, ne, zu Hause und so weiter, weil es natürlich billiger ist, ist klar. Aber letztlich sind wir Pflegeprofis. Und im Zweiten, wir wenden uns dem Machbaren zu. Das heißt für uns, wir tun alles, was wir tun können. Also wir sind oft schnell dabei zu sagen, das geht nicht so. Ne? Herr Füssig, das geht doch nicht. Und haben wir schon 5-mal probiert. Ich sage mal, Jesus hat gesagt, 7x70. Ne? Aussehen immer wieder und so. Also wir dürfen uns da auch nicht irgendwo zu früh aufgeben. Aber andererseits gibt es ja auch Grenzen bei uns. Und die Grenze ist der Tod bei uns im Pflegeheim. Die Grenze ist der Tod. Und die müssen wir akzeptieren. Ja, und es ist auch wichtig bei uns, dass wir diese Grenze akzeptieren in dem Sinn, dass wir sagen, wir wollen auch, dass Menschen bei uns sterben können. Ich halte es immer furchtbar, wenn die Menschen kurz vor knapp da wieder ins Krankenhaus müssen, dann werden sie nochmal eingewiesen und das ist furchtbar. Also ich glaube, das und darum ist bei uns ganz Sterbebegleitung ein ganz wichtiges Element. Und zum Beispiel auch, war hier in Erfurt, auch in Elisabeth oben, hat er gut katholische Familie hier in Erfurt, ist die Mutter verstorben und dann hat ein Nichtchrist mit den Kindern sozusagen am Sterbebett noch gebetet. Ganz selbstverständlich. Und das sind zum Beispiel so Dinge, die uns wichtig sind. Denn auch, dass auch unsere nichtchristlichen Mitarbeiter einfach eine liturgische Kompetenz haben und auch Sterbende mit begleiten können, auch und religiöse Vollzüge, die es da einfach auch gibt für Christen, die auch verstehen können. Und das Dritte, wir gestalten Begegnung. Ich sage immer, Menschen sind Kulturwesen, wir kultivieren die Dinge, die wir tun und wir kultivieren auch Begegnungen und Gespräche. Und darum ist es mir auch wichtig, dass wir in unseren Einrichtungen kultiviert miteinander umgehen, Kultur auch fördern. Kultur heißt für mich auch, Kulturen, in denen wir leben, das heißt auch der Jahreskreis, das heißt Feste, die wir feiern, das gehört alles dazu, dass wir einfach diese Kultur prägend auch sind und dass uns das auch ausmacht letztlich. Auch der Umgang, wie wir miteinander sprechen einfach auch, dass das nicht immer einfach ist, dass ich Stress habe. Ich habe mich da auch nicht immer manchmal im Griff oder so. Also, aber es ist einfach so, dass ich sage, es braucht auch eine Kultur des Vergebens, es braucht eine Kultur des Verzeihens, es braucht eine Kultur des Neuanfangs. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig. Genau, und wir haben dann gemerkt, es ist einerseits schön, so ein Leitbild zu haben, und das war das ganze Leitbild, also wir haben ja nicht. Ja? Also das ist alles. Aber andererseits haben wir gemerkt, natürlich ist immer die Frage, die Sie jetzt auch haben, wie kann das noch weitergehen? Kann das konkret werden? Und wir haben uns da entschieden, noch eine Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, also die ein bisschen eine zweite Abstraktionsebene hat, aber jetzt auch nicht so ist, dass sie ganz ins Detail geht. Und diese Unternehmenskultur ist dann in vier Punkten unterteilt. Das ist einmal die Ermutigung, Inspiration, der Leitspruch, unsere Haltung und unsere Verantwortung. Unser Leitspruch ist, wir öffnen Menschen Räume zum Leben. Deswegen, Sie wissen ja alle, die Altenhilfe hat jetzt nicht das beste Image. Und wenn Sie 180-Jährige fragen, ob sie ins Altenheim wollen, werden 95 sagen, nee, nie. Ne? Also wenn sie dann da sind bei uns, dann sagen sie oft, hätten wir es doch schon früher entschieden, weil sie oft da gut leben können. Und da war mir wichtig, einfach so einen Gegenpunkt zu formulieren, zu sagen, nee, wir haben auch Lebensräume. Bei uns leben Menschen und sie leben gemeinsam und sie leben gut zusammen und sie entwickeln sich wieder, sie werden gefördert. Wir tun alles dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Also, und die letzte Lebensphase ist auch nochmal eine wichtige Phase. Ja, die gilt zu gestalten und nicht einfach nur zu, dass man jemanden bewahrt und wartet, bis er stirbt, so auf die Tour, sondern es sind wirkliche Lebensräume. Und das ist, glaube ich, auch was wir immer wieder diskutieren. Wie können wir noch aktivierender, noch lebendiger sein, auch in unseren Einrichtungen, wird immer schwieriger, weil wir uns ganz ehrlich auch zu, man muss es so deutlich sagen, auch zu Hospizen entwickeln letztlich. Also wir haben so Zweiteilung. Wir haben einerseits viele demente Bewohnerinnen und Bewohner, die oft länger bei uns sind, und auf der anderen Seite merken wir so gerade nach Corona die Erfahrung, dass Menschen eigentlich nur noch zum Sterben zu uns kommen, ein paar Wochen noch da sind. Also die Verweildauern nehmen wirklich extrem ab. Das Zweite ist die Haltung. Habe ich ja geschrieben, Haltung entwickelt sich am Schluss. Da heißt es nochmal, geprägt von Respekt, Wertschätzung, Transparenz, offener Kommunikation gestalten wir unsere christliche Haltung im Heute und übernehmen Verantwortung für morgen. Also da ist nochmal klar, dass wir trotz allem, dass wir, wie gesagt, mehrheitlich keine Christen haben, dass wir uns trotzdem berufen auf eine christliche Haltung, auf ein christliches Fundament, und dass es nicht nur ums Heute geht, was wir heute tun, sondern eigentlich ums Morgen. Ich sage mal, wir als CTE müssen auch immer schon eigentlich nicht nur über morgen nachdenken, sondern übermorgen. Ich habe heute Abend um 6:30 nochmal eine Veranstaltung hier im Haus mit Politikern, wo ich auch nochmal klar machen möchte, es geht eigentlich jetzt schon darüber nachzudenken, was machen wir 2040, 2050, weil die Entwicklungen müssen langfristig gesteuert werden. Und das Dritte dann die Inspiration, und das ist für uns eigentlich die heilige Elisabeth. Und wir sagen einfach, sie war eine lebensfrohe Frau mit Leidenschaft, Hingabe, Willensstärke und Einfallsreichtum. Also, und ich glaube, das ist einfach was Wichtiges, diese Dynamik, dass wir einfach klar machen, es ging hier um eine Frau, die war auch ungewöhnlich für ihre Zeit. Und hatte ja auch einen schwierigen geistlichen Begleiter, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie war einfach auch eine, und war voller Dynamik, hat sich nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, das ist bei uns auch wichtig, dass wir immer klar machen, es geht nicht nur um die Vergangenheit. Ne? Das ist der Vorteil, wie ich, wenn man 27 Jahre Geschäftsführer ist. Ich war schon bei der guten alten Zeit auch schon Geschäftsführer und weiß damals was auch nicht besser wie heute. Also von dem her bleibt Pflege und bleibt unser Arbeitsfeld einfach eine Entwicklung. Und diese Entwicklung gilt es allen anzunehmen und positiv zu gestalten. Und dann geht es letztlich auch wenn wir jetzt vielleicht nur ein Altenhilfeträger sind oder nur ein Orden oder Gott weiß irgendwas, wir tragen trotzdem Verantwortung für alles. Und das ist eben einerseits Verantwortung für den Einzelnen. Er bleibt ein Individuum, das ist so. Also wir haben es mit Individuen zu tun, habe ich vorher schon gesagt. Aber es geht auch um diese gesellschaftliche Verantwortung, ob es jetzt Politik ist, ob es die Umwelt ist. Einfach die Dinge wollen wir ernst nehmen und wir bemühen uns im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, wenn Sie natürlich von der Pflegekasse ein Budget von 4,50 Euro für Lebensmittel am Tag haben, dann können Sie sich vorstellen, bleibt da der Bioanteil relativ überschaubar. Aber versuchen Sie mal zu Hause für 4,50 Euro zu kochen den ganzen Tag. Aber trotz allem versuchen wir in den Rahmen, die uns gesteckt sind, da auch diese Gesamtverantwortung zu sehen und zu übernehmen. Und wir haben dann diese Unternehmenskultur auf drei Ebenen formuliert. Einmal für die Einrichtung, also was bedeutet diese vier Aussagen für die Einrichtung, was bedeutet das für Mitarbeitende bei uns, also wo sollen die das erfahrbar machen, und für die Betreuten und für die Bewohner. Das ist ein erstes Statement. Die Aufgabe ist eigentlich bei uns, dass jede Einrichtung mindestens einmal im Jahr an dem arbeitet und immer wieder versucht, das auch zu aktualisieren. Also weil ich wollte keinen Katalog erstellen, da könnte man ja alles reinschreiben, wie bei Otto Versand oder so, ne? Aber einfach, dass man sagt, nee, es muss diskutiert werden. Ethik ist auch ein diskursiver Prozess. Dann zur Praxis, was machen wir? Wir haben für jeden neuen Mitarbeiter einen Kulturbeutel. Also jeder neue Mitarbeiter bekommt diesen Kulturbeutel, wo wir versuchen, da kommt alles rein, was er braucht von uns und wissen sollte von uns, und eben ganz verschiedene Dinge vom Blog, wo man sich gute Ideen aufschreibt, bis zum Brillenputztuch und wo wir halt versucht haben, unsere Inhalte auch aus dieser Unternehmenskultur dann auch zu bedrucken entsprechend, und vom Taschentuch, kleine Helfer, große Wirkung, also bis zum Leitbild und bis zu den ganzen Sachen, die wir anbieten. Und wie gesagt, ich stelle Ihnen bloß nochmal die Unternehmenskultur noch kurz vor. Das ist also so ein Faltblatt, das man so auseinander machen kann. Es ist immer nicht so ganz einfach, wenn man es so zeigt, aber man kommt so ein bisschen. Also einerseits diese Kreuzform, also es ist angelehnt an das Caritas-Kreuz, an das Flammenkreuz. Und andererseits ist klar noch mit diesen Bildern, die wir da haben, wenn man das dann so dann wird aus dem Kreuz wird eine Rose. Ich hoffe, Sie können das ein bisschen erkennen. Und letztlich dann dieser Rose sind einfach Menschen abgebildet, weil ich immer sage, auf die kommt es ja an. Also es kommt auf jeden von uns an. Und sozusagen ist das die Verbindung zwischen Kreuz und Leben. Das ist so die Idee, die hinter dieser Gestaltung liegt und wird auch von den Mitarbeitern ganz gerne angenommen. Und wir haben auch mit mir als Geschäftsführer immer wieder viele Diskussionen über diese Unternehmenskultur. Und wir versuchen die eben auch zu leben, indem dass wir, hier steht es ja auch, dass wir eben Einführungstag, also mache ich als Geschäftsführer selber, das ist mir auch wichtig, wir haben ungefähr 7-8 Einführungstage pro Jahr, dass ich da einen halben Tag mit dabei bin, das Leitbild vorstelle, die Unternehmenskultur vorstelle, dass einfach die Mitarbeitenden das mit mir verbinden und einfach sagen, dem Chef ist das wichtig, was hier läuft. Wir haben bisher ein Mitarbeitermagazin gehabt, das ist Lebensräume, also wo wir einmal versucht haben, jetzt haben wir eine Mitarbeiter-App seit 3 Wochen, ja, genau, wo wir auch immer wieder, die heißt Elinet, also wo wir auch über diese App ständig versuchen, auch unsere Themen da zu gestalten. Bei Besprechungen, also wir haben, unser ganzes QM ist immer aufgebaut mit den 3 Worten persönlich, lebensnah, wertvoll. Also wir versuchen immer, zu allem, was wir tun, diesen Bezug zum Leitbild hinzubekommen und natürlich auch, dass sich diese Konzepte darauf beziehen. Dann haben wir jährlich eine Leitungsklausur, 2 Tage, und es ist eben keine Leitungsklausur im klassischen Sinne, wo wir jetzt wieder Themen abarbeiten, ne, sondern zum Teil auch, aber wo es letztlich jedes Jahr ist, mindestens ein halber Tag, ein Tag, nochmal Leitbild, nochmal Unternehmenskultur, hat sich was verändert, passt das Ganze noch, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt also auch jemand begleitete uns auch seit 10 Jahren, und der moderiert auch jedes Jahr diese 2 Tage. Und also uns ist da einfach wichtig, gerade diese ethische Diskussion auch immer wieder zu führen und immer wieder uns auch zu vergewissern. Um das geht es ja letztlich auch. Genau, Workshop für Bereichsleitungen statt. Also das ist für uns auch wichtig. Wir investieren wahnsinnig viel in Personalentwicklung. Das wurde mir am Anfang ein bisschen vorgehalten, Herr Füssig, sondern sie schmeißen hier das Geld mit Händen raus, nur für Workshops und so. Aber letztlich geht's denn anders. Also A, müssen unsere Leitungskräfte aus dem Alltag raus. Also es braucht Freiräume, wo sie sich über solche grundsätzlichen Fragen Gedanken machen. B, braucht es keine Vorgaben der Geschäftsführung. Die müssen das selber entwickeln, was sie wollen. Und C, müssen die wissen untereinander und voneinander. Und das ist mir ganz wichtig. Wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal auch, oder letztes Jahr zum ersten Mal, wir haben so ein Projekt Pflege neu denken, wo wir mal versuchen, unsere ganzen Strukturen und alles, was wir machen, mal auf den Kopf zu stellen und zu sagen, jetzt fangen wir mal ganz neu an, was könnte man da tun? Und da haben wir das erste Mal auch hierarchieübergreifende Workshops gemacht. Also da war der Leiter der Küche mit dem Einrichtungsleiter aus einer anderen Einrichtung zusammen, die Wohnbereichsleitung war zusammen mit der Sozialleitung und so weiter. Und das hat immensen Schub ausgelöst zum Beispiel. Ja? Also, und ganz, wie gesagt, die gehen da rein, die bestimmen selber ihr Programm, die machen selber, wir werden zwar begleitet, aber letztlich ist es ein eigenes Setting und das hat extreme Diskussionen hervorgerufen. Einfach, dass einmal Einrichtungsleiter sich einmal anhört, was der Küchenleiter von einer ganz anderen Einrichtung zu sagen hat oder was der so drüber denkt oder so. Und gerade diese ethischen Fragestellungen sind ja, denke ich, sehr wichtig. Genau. Genau, wir haben seit letztem Jahr, wir haben einen Seelsorger, der uns vom Bistum zur Verfügung gestellt wird, das ist ein ukrainischer Seelsorger, seine Frau arbeitet bei mir im Vorzimmer, er ist Priester, ukrainischer Priester, er betreut die beiden Heime hier in Erfurt. Als Seelsorger, das war ein Riesensegen während Corona, also wir haben das war das Beste, was uns je passieren konnte, weil ich immer sage, Seelsorge, der Seelsorger ist der Einzige im System, der nichts von einem will. Verstehen Sie das? Der hat einfach nur Zeit. Und das ist ganz entscheidend. Und es ist auch ganz wichtig für uns Katholiken, oft auch, sagen wir, von dieser Liturgieabhängigkeit herauszukommen. Seelsorge ist nicht in erster Linie Liturgie, sondern Seelsorge ist Dasein. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, das zu verstehen. Da hat unser Seelsorger auch ein bisschen gebraucht. Er ist Teil des Sozialdienstteams. Er ist nicht extra, er ist Teil dieses Teams, aber er ist einfach da und die Erfahrung haben wir dann genutzt und haben dann gesagt, ich habe einen Einrichtungsleiter, der war in Eisenach jahrelang als christlich sehr stark engagierte Person, Herr Roschka, und den haben wir seit, der wollte in Altersteilzeit gehen, aber nicht Blockmodell, sondern halb, und dann haben wir gesagt, okay, Herr Roschka, dann stelle ich Sie als Seelsorger mit an. Der ist jetzt auch als übergeordneter Seelsorger bei uns mit, der ist nicht finanziert, also den finanzieren wir selber. Der macht Seelsorge in Weimar, weil da, wie gesagt, Weimar ist ja die Stadt in Thüringen mit am wenigsten Christen. Da haben wir auch keine Christen mehr in der Einrichtung. Ein bisschen Luft reinlassen, ja. Und der kümmert sich und macht übergeordnete Angebote. Jetzt ist wieder Pilgertag, Oasentage. Und die werden bei uns sehr gut angenommen, muss ich sagen. Also wir haben in der Regel 15, 20 Teilnehmer bei diesen Oasentagen auch. Und mehrheitlich nicht Christen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, oder so ein Pilgertag, gemeinsam unterwegs sein, also die sind immer relativ schnell ausgebucht. Und ich finde, das sollten wir uns auch leisten. Wenn uns Seelsorge wichtig ist, dann sollten wir uns das auch leisten. Genau. Was ist das Fazit? Ohne Struktur bleibt alles beliebig. Also ich glaube einfach, auch Kulturarbeit, Unternehmenskulturarbeit braucht eine Struktur, braucht Menschen, mit denen man das Thema festmacht oder an denen man das Thema festmacht. Es braucht Ordnungen, es braucht Konzepte. Aber ohne kulturelle Verankerung sind alle strukturellen Sicherheits- oder Sicherungsversuche in der Gefahr, inhaltsleer und bürokratische Regelungen zu werden. Und das erleben wir ja oft auch, dass die Mitarbeiter sagen, ja, bei uns hängt das Leitbild aber nur an der Wand und keiner kümmert sich oder so. Ne? Oder hier ist ja gar nichts christlich. Das kriege ich oft, ist oft der Vorwurf an mich, Herr Füssich, was bei Ihnen ist ja gar nicht so. Ne? Ist ja nicht anders wie woanders oder so. Und dann eben nicht zu sagen, sondern jetzt gehen wir in die Diskussion und welche Erfahrung hast du als Nicht-Christ an uns Christen? Weil die sind meistens relativ klar. Ne? Also auf der anderen Seite, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das braucht es auch. Und das Zweite ist, Kultur braucht Struktur. Und das, um was es ja geht, ist ja dieser berühmte gute Geist in den Einrichtungen. Und den fassbar zu machen, ist halt ganz schwer, weil es wieder von jedem Einzelnen abhängt. Ich erzähle mal das schöne Beispiel. Ich habe hier in Erfurt, ich wohne da hinterm Bahnhof, ich habe da eine Bäckerei, in die ich immer so 6:50 gehe, also um 7 machen sie zu, ne, und kaufe dann meistens nur noch eine Semmel. Und das Problem ist, die Mitarbeiterin, die dort arbeitet, ab und zu, da habe ich das Gefühl, die hasst Semmeln und die hasst Brot sowieso. Ne? Also, ne? Aber ich begegne dieser Frau und diese Bäckereikette, also ich werde, diese Frau verbinde ich mit dieser Bäckereikette, die dort arbeitet. Ne? Aber wir schaffen es meistens so 6:58, dass wir noch beide ein bisschen lächeln können und ich ihre 70 Cent dann übergebe. Aber jeder, der da reinkommt, macht die Erfahrung. Und ähnlich ist es ja bei uns ja auch. Gäste kommen, Angehörige kommen, Bewohnerinnen und Bewohner kommen. Und wer ist das Gesicht der CTE? Das bin nicht ich als Geschäftsführer. Das ist die Mitarbeiterin, die zufällig am Telefon ist. Das ist die Mitarbeiterin, die zufällig jetzt da ist und die Pflege macht. Das ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der halt gerade zufällig am vorbeiläuft, sage ich jetzt einfach mal. Und drum glaube ich einfach, dass wir letztlich die Dinge nur im Dialog lösen können, im Gespräch lösen können und in der Vorbildhaft. Ich versuche als Geschäftsführer so vorbildlich wie möglich zu sein in meinen ganzen Begrenzungen und versuche auch Mitarbeitende ernst zu nehmen und auch bei ihnen stark zu sein. Mir wird manchmal vorgeworfen, ich sei zu nah an den Einrichtungen, aber ich denke immer, die Mitarbeitenden sollen mich auch erleben und ich liebe es auch, da ins Gespräch zu gehen und gemeinsam was zu entwickeln, aber letztlich brauchst du es. Also letztlich geht's nicht anders und die Strukturen, die wir haben, sollten wir nutzen. Genau, und das ist mein Abschlusssatz. Sämtliche Leitbilder, Unternehmenskulturen, wohl klingende Konzepte sind dann beliebig füllbare leere Hülsen, wenn sie nicht durch das tägliche Handeln gedeckt werden. Und auf das, glaube ich, kommt es an, Haltung zu prägen. Und ich glaube, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, wir haben da als im Osten einen Vorteil, weil wir schon immer mit der Situation leben, weil wir schon immer im Dialog sind mit Nichtchristen, mit anderen, weil wir schon immer versuchen, da auch einen Weg zu finden gemeinsam, und weil unsere Entwicklung nur geht mit nicht christlichen Mitarbeitern. Sonst müsste ich meine Einrichtungen, wenn ich nur noch sage, ich will nur noch Christen beschäftigt haben, dann müsste ich 2/3 schließen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist für mich keine Alternative, weil wenn ich dran glaube, dass wir Sauerteig sind und letztlich trotzdem aus unserem Menschenbild auch vielleicht alte oder kranke Menschen anders sehen wie die Gesellschaft, weil wir eben nicht in erster Linie profitorientierte Unternehmen sind. Nicht gewinnorientiert tun. Ich muss auch leben. Ne? Aber das Ziel ist bei mir nicht Gewinn zu machen, sondern das Ziel ist, Menschen gut zu versorgen. Und ich glaube, allein diese Haltungsänderung oder dieser andere Blickwinkel ist es wert, dass wir als Caritas weiterhin alte Menschen versorgen. Und ich glaube, so lange mache ich das noch, bis ich die Überzeugung verliere, vielleicht, aber ich weiß es nicht. In diesem Sinne, vielen Dank für den ersten Step. Und ja, jetzt haben wir noch gerade die Hälfte, so habe ich es mir vorgenommen, eine Hälfte kurzen Vortrag oder kurz, das war ein bisschen übertrieben, aber und vielleicht, dass wir jetzt einfach noch ins Gespräch kommen, wenn Sie Fragen haben, eigene Erlebnisse, interessiert mich immer. Schwester Sieglinde ist da, die kann auch vielleicht ein bisschen was erzählen vom Karolinenstift, wie wir das versuchen. Sie ist die einzige Ordensschwester bei uns noch, ne? Genau, Schönstadtschwester. Genau, früher hatten wir noch ein paar mehr, aber ja, die Erfahrung machen alle Orden, wird weniger. Genau, ja. Ich lade Sie einfach ein, Fragen zu stellen oder einfach ins Gespräch zu kommen. Dankeschön.
Es kommt sehr häufig die Frage und deswegen auch die Frage an Sie, wie Sie das lösen. Unternehmenskultur, christliches Leitbild, alles schön und gut. Mhm. Da haben wir aber überhaupt keine Zeit für. Also wie begegnen Sie so diesem Alltag, diesem Alltagstrott, und vielleicht auch mal auszubrechen, um auf die Unternehmenskultur noch mal hinzuschauen, weil sie es ja doch und das bestätigen Sie ja auch, verdammt wichtig fürs Überleben eines christlichen Trägers.
Genau. Also ich glaube halt einfach, also was mich, und da sind wir aber auch nicht perfekt, das muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich immer sage, nützt doch einfach eure Regelkommunikation, eure Besprechungen. Ne? Nehmt euch da ein paar Minuten Zeit, auch einmal aus dem Leitbild was oder eine Erfahrung aus der Woche. Mensch, ich habe das und das erlebt oder das hat mich an die Grenzen geführt. Wie gehen wir damit um? Oder also ich glaube, das ist einfach mal der Punkt, das einfach in unserer Regelkommunikation aufzunehmen. Und dann das Zweite ist, ich glaube, wie gesagt, durch unsere Orientierungstage, die wir haben, und auch diese Workshops mit den Mitarbeitenden, und die sind verpflichtend bei uns, also kann man sich nicht aussuchen, ob er teilnimmt oder nicht teilnimmt, das halte ich schon für wichtig, sich auch einmal im Jahr aus dem System rauszukommen, weil es wirklich so ist, also ist dieser Alltagsstress, aber ich glaube halt immer, da beißt sich die Katze den Schwanz so ein bisschen. Ne? Also ich denke, wenn ich halt mir keine Zeit nehme, um auch mal, sage ich mal, mich grundsätzlichen Themen zu widmen, dann verzettel ich mich wieder im Alltag. Und das ist halt immer so die Problematik. Und darum mache ich schon immer, also wie gesagt, mir ist diese, wie gesagt, die Wohnbereichsbesprechungen oder Dienstbesprechungen sind mir einfach wichtig, wo man sagt, nehmt doch einfach mal ein paar Minuten, mal runterzukommen, mal so einen Leitbildspruch wieder anzuschauen, einfach mal erzählen. Erzählt euch einfach Geschichten auch gegenseitig, ne? wo ihr gefordert seid, wo ihr vielleicht überfordert wart, wo ihr ja, was auch vielleicht dem anderen helfen kann. Ich glaube, das ist die größte Problematik, das ist so. Also wenn jetzt Frau Kotte, die war ja auch geplant, wenn die da wäre, ist meine Einrichtungsleitung in Weimar, die wir uns erlebt haben, ist eine extrem dynamische Frau, nicht Christin, aber also sie sagt immer, ich habe die beste christliche Einrichtung in Weimar und da gebe ich ihr auch recht. Und die hat es geschafft, also die hat, wir haben da, das war eine Unternehmenskultur, die in dem Haus vorgeherrscht hat, das war kurz vor der Grabestille, habe ich mir gesagt. Also es war, also das erste Mal, wie ich da drin war, vor 10 Jahren, haben wir gedacht, um Gottes Willen, also wie geht man hier miteinander um? Und wenn Sie jetzt reingehen, obwohl uns da 5 Fachkräfte fehlen, das ist, weil man es ganz schwer vom Personal her, aber das, da ist eine Dynamik, da ist ein Leben und genau die macht es. Ne? Die sagt, wir geben nicht auf, wir in jeder Besprechung, ich gehe rein, ich rede mit euch über die Themen, mir ist wichtig, wie es euch geht und hat sich völlig gewandelt eigentlich. Ne? Aber es bleibt eine Aufgabe. Und das ist halt damit, diesen einen Knopfdruck gibt es halt nicht. Ne? Das ist
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.